Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
April-Folge von Digital Leben, aber die wird alles andere als ein April-Scherz. Ansteckende Krankheiten, Röntgenbilder bei Tuberkulose, HIV, Gutachten von psychisch kranken Erwachsenen, von geistig behinderten und suchtkranken Menschen, Untersuchungsergebnisse von Schulkindern, Sehtests, Hörtests, Adipositas, Schwangerschafts- und Geburtsverlauf. Das klingt nicht nach einem April-Scherz, klingt vor allem nach einem, nach hochsensiblen Daten. All diese Daten werden nämlich überall in Deutschland in einem Amt gesammelt, im Gesundheitsamt eures Landkreises oder eurer kreisfreien Stadt. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist neben der stationären und der ambulanten Gesundheitsversorgung nämlich die dritte Säule des Gesundheitssystems in Deutschland. Und weil wir hier bei Digital Leben sind, geht es natürlich darum, dass all diese hochsensiblen Daten im Jahre 2024 digital vorliegen, dass es dafür Software und Verständnis braucht. Und weil wir hier nicht nur gute Laune-Geschichten erzählen, stellen wir heute vielleicht fest, dass da so eine Software im Gesundheitsamt uns mal wieder an der digitalen Verwaltung verzweifeln lässt. Hallo Eva Wolfangel.
Hallo.
Das war jetzt keine gute Showtreppe für dich, glaube ich, aber zumindest fürs Thema. Eva, du bist Tech-Journalistin, du bist Wissenschaftsreporterin. Wir haben mal in dem Podcast für MDR aktuell schon zusammen über dein Buch Ein falscher Klick gesprochen und auch in der digitalen Folge zum Cyberangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld im vergangenen Jahr bist du zu Gast gewesen. Jetzt bist du wieder da, weil du da so eine Geschichte in der Zeit geschrieben hast und die ich gelesen habe.
Ich glaube, ich bin deine Frau für schlechte Nachrichten, oder?
Die Frau für schlechte Nachrichten. Und nachdem ich das gelesen habe, dachte ich, mein kleines Hirn springt an mit der Frage, wird eigentlich diese Software, über die Eva geschrieben hat, auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verwendet? Und wir würden nicht hier zusammensitzen, wenn da die Antwort Nein wäre. Alle kennen die Sicherheitslücken und keiner schließt sie, ist dein Artikel überschrieben aus dem November, glaube ich. Ne?
November war der erste,
genau. Als hättest du da permanent beim Schreiben irgendwie den Kopf geschüttelt, ne?
Ja, doch, also kann man so sagen, ja. Also bei der Recherche und dann beim Schreiben, weil immer noch eins und noch eins und noch eins dazu kam. Und dann eben, wie du sagst, ne, also oder wie die Überschrift ja auch suggeriert, alle kennen die Lücken. Also ich habe auch gut sehen können, wie Menschen aller Couleur informiert waren über die Lücken und wie versucht wurde, das durchaus zu thematisieren in verschiedenen Gremien. Und am Ende das immer, ich glaube, wir haben umgeschrieben, wurde, sie werden klein geredet oder sie werden, also anstatt zu schließen, werden sie so wie weggeredet. Aber sie gehen ja nicht weg vom Reden, ja. Das ist so ein bisschen das Problem.
Lass uns reden, die Software heißt MicroPro und du hast das recherchiert, wie die in Rheinland-Pfalz eingesetzt wird, ne?
Genau.
Was ist das grundsätzlich für eine Software? Was tut die?
Also MicroProjekt macht, glaube ich, für verschiedene Behörden, aber vor allem auch für Gesundheitsämter Software zur Datenverwaltung. Also da geht es darum, dass eben die MitarbeiterInnen ihre Fälle speichern können, die protokollieren können und ja, im Idealfall, dass dann die richtigen MitarbeiterInnen Zugriff auf die entsprechenden Daten haben. Und das ist im Prinzip schon das eigentlich, wie ich finde, die schlimmste Sicherheitslücke gewesen, weil die eben so richtig im System von dieser Software leichtsinnig oder schlampig, vielleicht auch einfach schlampig gemacht ist, weil das hat sich immer wieder gezeigt in den Unterlagen, die wir gesehen haben, dass eben dass diese sogenannte Rechteverwaltung nicht funktioniert hat. Also das heißt, MitarbeiterInnen von einer Stelle konnten Fälle von ihren Kolleginnen und Kollegen sehen, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben. Und du hast jetzt ja gerade in der Einleitung schon so plakativ Beispiele genannt, was für Daten da so zusammenkommen. Und es sollte einfach nicht sein, natürlich, dass Menschen aus anderen Bereichen im Amt Zugriff auf solche Daten haben, die damit nichts zu tun haben.
Wo ich gezuckt habe in deinem Bericht, war der Vorgang, wenn man sagt, da ist jetzt gerade mal ein Fehler in der Datenbank und die einzige Hilfe ist dann, man schickt der Firma, die das programmiert hat, die Datenbank zu, damit die sozusagen den Fehler in der Datenbank dann beheben.
Genau, das war auch ein Problem, was wir aufmerksam gemacht worden sind, dass die Behörden die ganze Datenbank hin und her geschickt haben. Und ich habe auch einmal so ein Screenshot gesehen von so einer Upload-Seite und da stand auch drauf, wir verschlüsseln das übrigens nicht, das müssen Sie bitte Sie machen. Klar, diese Seite ist nicht öffentlich, ne? Deswegen habe ich das nicht bis zum Ende fact-checken können, aber es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass mich da jemand reingelegt hat. Ne? So. Und dann Verschlüsselungen, die benutzt wurden, sind oder waren nicht auf dem aktuellen Stand. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt von dem ganzen der ganzen Show in der Vergangenheit reden kann. Allerdings hat sich schon während der Recherche gezeigt, dass viele eben von diesen Lücken, die wurden dann versucht zu aktualisieren. Also gerade diese sogenannte Rollen- und Rechteverwaltung, gab es dann mehrere Aktualisierungen. Es hat immer wieder nicht geklappt. Es waren eben immer noch Informationen sichtbar. Bei vielen Dingen hat uns die Firma eben auch geantwortet, also Mikroprojekt, ja, das sei ja nicht so schlimm, man könnte das ja auch auf eine sichere Art und Weise benutzen. Man kann ja Sachen, bevor man sie schickt, verschlüsseln, müssen halt dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Behörden machen. Ein anderes Ding waren unsichere Passwörter, also hartcodierte Passwörter, mit denen die Software ausgeliefert wird. Ja, die müssten natürlich dann geändert werden und diese Accounts mit den hardcodierten Passwörtern müssten natürlich dann abgeschaltet werden. Aber das sind so Dinge, das weiß ich natürlich auch aus meinen anderen Recherchen, das funktioniert natürlich in der Regel oder oft nicht, ne, weil viele Menschen das nicht wissen oder in der Hektik des Alltags geht es unter. Dann denkt man, super, jetzt läuft's irgendwie und denkt gar nicht mehr an diese Demo-Accounts, die man da hat oder Probe-Accounts und dann sind die eben mit dabei und haben alle möglichen Rechte und dann kriegt irgendjemand Zugriff oder weiß halt, wie diese Passwörter von Werk aus sozusagen lauten. Und kann sich da irgendwie einloggen. Und ja, da kam halt immer, die Antwort war eigentlich immer von dieser Firma, ja, man kann das ja aber auch sicher machen. Und das ist ja seit vielen Jahren schon bekannt, auch in der Forschung und eigentlich auch in der Cybersecurity gute Praxis, dass man eben nicht die Version ausliefert, die man sicher machen kann als Nutzer, sondern die by default sicher ist. Und ich hatte so das Gefühl, diese Firma weiß, die kennt solche Konzepte gar nicht. Also grundlegende Sicherheitskonzepte, sind denen gar nicht bekannt. Also das hat mich schon schockiert.
So ähnlich, als würde man ein Auto heute kaufen und dann der Verkäufer sagen, ach so, ist übrigens Airbag und zum Anschnallen, das müssten Sie sich noch selber zulegen. Da müssen Sie noch selber gucken.
Genau, Sie können es ja sicher benutzen, aber Sie müssen sich natürlich ein bisschen informieren und ein bisschen was nachrüsten, das wird ja wohl gehen.
Eva, nachdem ich deinen Artikel gelesen habe, oder den ersten hast du ja mit dem Kollegen Kai Biermann zusammengeschrieben, genau, ne, habe ich natürlich mich hier in Sachsen an der Tür umgehört. Willst du wissen, wo, ja, ob die da auch im Einsatz ist?
Ja, klar. Das hatte ich übrigens auch noch gedacht, man müsste mal gucken, wo die bundesweit sonst im Einsatz sind. Aber ja, ich fürchte, es ist sehr, tatsächlich sehr verbreitet. Ja, aber erzähl.
Die Gesundheitsministerin in Sachsen an der Thüringen habe ich angeschrieben. Ich habe alle Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt und Thüringen angeschrieben. Außerdem natürlich die entsprechenden Landesdatenschutzbeauftragten in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Und wenn es um IT-Sicherheit geht, dann gibt es in Sachsen-Anhalt noch das Digitalministerium, in Thüringen das Finanzministerium. Die haben die IT-Sicherheit unter sich. Die haben alle Mails von mir bekommen. Und jetzt pass auf. Also, Thüringen hat 800 Mitarbeiter in 22 Gesundheitsämtern. Und von den 22 Gesundheitsämtern nutzen 4 MikroPro im Landkreis Eichsfeld, in Erfurt. In Erfurt stellt gerade um auf MikroPro. In Gera wird es benutzt, im Saale-Holzland-Kreis. Die sind 2023 gewechselt, im vergangenen Jahr sozusagen. Und im Unstrut-Heine-Kreis. In Sachsen-Anhalt gibt es 14 Gesundheitsämtern und MikroPro wird in 2 benutzt. Und eines stellt da gerade um, nämlich der Landkreis Wittenberg stellt gerade um oder erprobt das. Und im Landkreis Haas wird es auch genutzt. Und was ich total verrückt fand, in Sachsen gibt es 13 Gesundheitsämter. Und die nutzen alle eine Software, ein Konkurrenzprodukt, Octoware, von einer Firma aus Dresden und zwar seit den 90er Jahren. Ich habe dann so bei den E-Mails und mit den Telefonaten, die ich geführt habe, kam so ein bisschen raus, also 20 bis 40 Leute nutzen sozusagen, je nach Gesundheitsamt, wie groß das ist, dieses Tool. Und erstaunlicherweise hatte ich dann plötzlich Kontakt zu jemandem, zu einer Person, die mit diesem Thema ziemlich vertraut ist. Ne? Wir haben da ganz lange telefoniert und irgendwie hin und her geschrieben. Diese Person will natürlich anonym bleiben. Die hat mir dann schriftlich ein paar Fragen beantwortet. Die habe ich von einer Kollegin hier nachsprechen lassen, von der Karin Roxer. Danke, Karin, an der Stelle. Wollen wir mal hören, was sozusagen diese Person sagt? Also meine eine Frage war, wie bewerten Sie eigentlich die Software von MikroPro insgesamt?
Mit der Software ist keine datenschutzkonforme Arbeitsweise möglich. Die Softwareprodukte der Firma Mikroprojekt GmbH erfüllen die BSI-Standards nicht. Die Software wurde bisher unzureichend Sicherheitstests unterzogen. Die Software erfüllt nicht den aktuellen Stand der Technik. Die Software der Firma Mikroprojekt GmbH ist kein modernes, zeitgemäßes Fachverfahren für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das User-Interface ist veraltet und nicht benutzerfreundlich. Die Usability muss als unzureichend bewertet werden.
Kommt das da so hin? Weil ich habe auch so ein paar Screenshots gesehen von dem Tool.
Ja, das ist lustig, weil tatsächlich, das ist, also die Behörden in Rheinland-Pfalz haben das ja, die Gesundheitsämter haben das den Unterlagen nach, die ich so gesehen habe, ja zu großen Teilen sehr verteidigt. Ne? Ich habe ja auch dann jetzt für einen Folgeartikel gefragt, wieso wurde denn nicht mal ein Konkurrenzvergleich gemacht? Gibt es nicht Alternativen? Gerade nach dem ersten Artikel hat sich ja auch gezeigt, dass es wirklich viele Sicherheitslücken gibt. Und da schien ein Teil schien schon auch Bequemlichkeit zu sein. Also gut, klar, wenn jetzt dein Informant, deine Informantin sagt, ist irgendwie nicht, die Usability ist nicht so gut, ist nicht so zeitgemäß. Usable Security ist ja auch ein wichtiges Wort, ne, in diesem Bereich, ne. Und das hatte ich so das Gefühl, ich habe dazu sehr viel recherchiert in letzter Zeit, wie man eben Sicherheit so gestalten kann, dass sie wirklich auch nutzbar ist. Und da tatsächlich davon habe ich wenig gesehen bei Mikroprojekt. Aber gleichzeitig schien es eben so dieses Ding zu sein, wir haben das jetzt schon so lange, jetzt sind endlich alle dran gewöhnt, die hier bei uns im Amt arbeiten. wir können das jetzt, also das Argument, wenn wir jetzt wechseln würden, das wäre ja viel zu teuer und viel zu aufwendig, war dann irgendwie ein total großes Argument. Und da war ich so ein bisschen schockiert auch, ne? Weil natürlich das auch dann, klar, ich verstehe das, man kennt das, wir kennen das ja selbst, man ist irgendwie bequem und möchte nicht so viel ändern. Aber das natürlich verhindert, dass, falls es da draußen irgendwo Software gibt, die einen ähnlichen Zweck erfüllt und vielleicht sicherer ist, dass die überhaupt zum Zug kommt.
Ich habe dann die Person auch noch per Chat sozusagen Nachricht gefragt, was könnte das denn für Bürgerinnen und Bürger bedeuten, ne, wenn jetzt diese Software da im Einsatz ist?
Es besteht die Gefahr, dass unberechtigte Personen Einblick in besonders schützenswerte Gesundheitsdaten von Bürgerinnen und Bürgern haben. Das unberechtigte Wissen über die Informationen der Bürgerinnen und Bürger birgt die Gefahr, dass beispielsweise Nachteile im Beruf und Privatleben entstehen könnten.
Na, und ich habe auch noch gefragt, wie erklären Sie sich eigentlich, dass diese Software so breit dann in Verwaltungen im Einsatz ist?
Die Software wird von der Verwaltung als vermeintlich günstig und einfach in der Bedienung gewertet. Zudem tut sich die Verwaltung damit schwer, bestehende Softwarelösungen durch neue, moderne und bessere abzulösen. Es wird damit argumentiert, dass Kosten entstehen und Veränderungsprozesse notwendig sind, das ist aber zu kurz gedacht. In der Verwaltung, in den Gesundheitsämtern, haben die Bereiche Datenschutz und IT-Sicherheit leider keinen besonders hohen Stellenwert. Es mangelt an Kompetenzen und die Notwendigkeit für IT-Sicherheit und Datenschutz wird bei vielen Verantwortlichen nicht gesehen.
Also ist jemand, der wirklich einen großen Überblick über diese ganze öffentliche Gesundheitsdienst und Software und Digitalisierung in dem Zusammenhang hat. Ich habe ein bisschen geguckt auf der Internetseite dieser Firma, ne? Da steht natürlich sowas wie hohe Datensicherheit. Die reparieren übrigens auch PCs, steht auf der Seite von denen drauf, und machen eine Software für Schülerverwaltung. Ich habe auch noch, das fand ich ganz interessant, so ein Screenshot gesehen von so einem, wie nennt man das, so ein Ticketsystem, ne? Wo man dann so Fehler melden kann und abarbeiten kann, ne? Mit so einer Beschreibung im ich glaube im Januar, wenn ich im Kopf habe, wurde da so ein Fehler beschrieben, so wie es du auch gesagt hast, ne, dass es möglich ist, Personen und deren Vorgänge zu sehen, wenn da eine neue Person angelegt wird in dieser Datenbank. Ne? Und dabei steht dann sozusagen, dass der Ist-Zustand, dass der Soll-Zustand und dann ist im Soll-Zustand natürlich, ja, dass das nicht so sein sollte. Ne? Also es klingt irgendwie nach so einem Konstruktionsfehler schon. Und irgendwo, das kriege ich jetzt nicht mehr auf die Reihe, stand auch, man muss ja so bestimmte Löschfristen, da muss man so Akten vernichten. Ne? Und da war es wohl möglich, dann beim Drucken die Daten nochmal im Klartext festzuhalten.
Das ist ja, das habe ich auch gesehen und ich habe mich auch gefragt, wieso ist das so? Also irgendwie gibt es wohl so Dokumentationspflichten, dass man bestimmte Dinge gelöscht hat, so habe ich es verstanden, ne? Aber dadurch wurden dann eben genau die Daten, die gelöscht werden, nochmal in eine Tabelle übertragen, die dann wiederum anderswo gespeichert wurde. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was ist dann der Sinn überhaupt von dem Löschen?
Aus einer Datenbank weg, in der anderen drin.
Ja. Ich meine, die Frage, wahrscheinlich ist es teilweise auch super schwierig, die Bedingungen von Behörden zu erfüllen. So, aber klar, da muss irgendwann jemand, der so einen Überblick über das Ganze hat, ja, sich mal anschauen und sagen, so kann man das sicherheits- und datenschutztechnisch machen und so eben nicht. Und das, glaube ich, war auch ein Problem, ne, dass es eigentlich diese Person nicht gibt. Wir hatten ja im November in dem Artikel auch den Landesdatenschützer, der Herrn Kugelmann, so ein bisschen angegriffen, weil der für meinen Geschmack oder für unseren Geschmack auch sehr wenig zuständig gefühlt hat für die ganze Geschichte. Und das Problem war so ein bisschen, dass in den Dokumenten, die wir gesehen haben, aber so immer so ein bisschen das so durchklang, als wenn die Beteiligten von diesem Projekt, also diese ganzen Gesundheitsämter, davon ausgehen, dass der Datenschützer eben durchaus involviert ist und das auch, also alles auch gut heißt so oder sagt, das kann man schon so machen. Und uns gegenüber dann gesagt, nee, er sei ja eigentlich gar nicht so richtig zuständig dafür und so. Das, glaube ich, war auch noch ein Problem, so, ne, dass der, das nicht klar war, ist, guckt er jetzt drauf oder nicht? Und diejenigen, die wollten, dass Mikroprojekt da drin bleibt und dass das alles gut dasteht, haben halt immer gesagt, wieso, der sagt doch, alles in Ordnung, der guckt doch drauf. Aber das stimmte halt nicht. Also er wurde auch so ein bisschen, wie ich den jetzt erfahren habe, in der neuen Recherche, auch ein Stück weit instrumentalisiert, seine Person.
Eva, lass uns kurz nochmal bei der Firma bleiben. So als ordentlicher Journalist sagt man dann ja auch, liebe Firma, sag mal, stimmt es eigentlich, was in der Zeit drin steht? Was unternehmt ihr eigentlich dagegen? Und man stellt einfach so Fragen. Ich hatte, glaube ich, 5 oder 6 Fragen dann geschickt. Und soll ich hier mal die Antwort verraten, die ich gekriegt habe vom Geschäftsführer? Ganz freundlich, hallo lieber Herr Roth, am Ende hat er mir ein schönes Wochenende gewünscht. Und dann, eine Mitarbeiterin der Zeit hat uns einen umfangreichen Fragenkatalog diesbezüglich geschickt, den wir ausführlich beantwortet haben. Sie finden dieses Dokument anbei, bestimmt finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen. Hatte ich so auch noch nicht. Ach,
mit meinen Fragen drin, oder?
Mit deinen Fragen, genau, drin. Deine Fragen und die Antworten der Firma.
Und das Krasse, das Gleiche hat das Ministerium auch gemacht. Zwar hat jemand auf Frag den Staat, hat auch Fragen nach dem Artikel Fragen gestellt an die Behörden und ans Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz. Und die haben das Gleiche gemacht. Die haben auch einfach ein Dokument gemacht, wo unsere Fragen und Ihre Antworten drin waren. Natürlich, ich meine, so Fragen beinhalten auch Rechercheergebnisse, ja, kann man sich ja vorstellen. Wir fragen ja nicht irgendwie ohne Hintergrund, ja. Das heißt, da stand auch einfach wirklich viel von unserer Arbeit und auch nicht alles davon war veröffentlicht. Also sie haben einfach unsere Arbeit veröffentlicht, ja. Und ich habe mich beschwert beim Ministerium und die haben dann nur so lapidar gesagt, ja, sie müssen schon verstehen, dass wir nicht nur ihre Fragen beantworten und haben überhaupt nicht verstanden, was das Problem dabei ist. Es ärgert mich, ja. Und es zeigt, also ich finde, es zeigt auch diese Haltung, die die haben, ja.
Also, das macht, also man kann ja Versatzstücke da rausnehmen, hätte ich ja nicht mal ein Problem. Mit, ne?
Klar, aber du die können die Antworten gerne zweitverwerten, aber doch nicht meine Fragen einfach mit veröffentlichen.
Naja. Und natürlich haben sie von mir zwei Fragen nicht beantwortet.
Weil du andere aber gestellt hast als ich. Jetzt wie unerhört, oder? Also, dass die Journalisten nicht wenigstens dann die gleichen Fragen stellen, dass man mit Copy und Paste arbeiten kann.
Und ich habe nochmal nachgefragt ein zweites Mal, aber es ist nichts gekommen. Mhm. Aber weißt du, was ich hier gefunden habe? Ich habe noch so Änderungsprotokolle an der Software gefunden. Die stehen tatsächlich online in so einer TXT-Datei, ne?
Die kann man irgendwie öffentlich
kann man, ja, anschauen. Ja, kann man öffentlich, verlinke ich auch in den Shownotes, wen es interessiert. Und da habe ich mal durchgezählt, da gibt es 27 Tickets, also Tickets nenne ich das so, aus Thüringen, einer aus Sachsen-Anhalt, da geht es vor allem um Schuleingangsuntersuchung. Und dann habe ich mal, ich habe ja keine Ahnung davon inhaltlich, ne? Da habe ich einfach ChatGPT gefragt, habe gesagt, sag mal, analysiere mal die Auffälligkeiten. Und dann sagt ChatGPT, diese Auffälligkeiten sollten sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Software ordnungsgemäß funktioniert und keine potenziellen Probleme der Inkonsistenzen in den Daten auftreten. Also das hat mir eine Maschine gesagt, die sozusagen da drüber gelesen hat, ohne dass da jemand Ahnung haben muss. Aber Eva, einmal zum Verständnis, wir sind schon dafür, dass es in Verwaltung, hier speziell im öffentlichen Gesundheitsdienst, dass es da digitaler zugeht.
Also auf jeden Fall, ich bin ja nicht gegen Digitalisierung. Ne? Wir kennen das alle, ne? Dass man lange Schlange steht, nur weil man einen neuen Ausweis beantragen muss oder so Sachen. Ja, aber gleichzeitig sehe ich schon, ehrlich gesagt, sehr viele Fails gerade in Bezug auf die Verwaltung. Also Rhein-Pfalz-Kreis war ja da auch der eine große Hack. Da hat eigentlich ist mir so klar geworden, wie wir als Bürger und Bürgerinnen so abhängig davon sind, dass die das ordentlich machen, weil wir natürlich alle unsere Daten sind da drin, und zwar die echten, ja. Meine echte Adresse, mein echtes Geburtsdatum, überall anders, wo mich Leute nach dem Geburtsdatum fragen, kann ich ein anderes angeben oder einfach nicht angeben oder was auch immer. Aber die Verwaltung hat natürlich meine richtigen Daten. Bei diesem Hack beim Rhein-Pfalz-Kreis sind eben viele von diesen Daten von Bürgerinnen und Bürgern im Darknet gelandet. Die habe ich da selbst gesehen. Seither bin ich schon skeptisch, ja. Also in dieser Sicherheitszustand, den die IT jetzt gerade hat in Behörden, da muss man überlegen, ob man nicht doch sagt, okay, hey, sorry, wir kriegen es gerade nicht hin, wir machen noch mal ein bisschen langsamer. Weil einfach weitermachen und die Daten der Bürger ins Darknet stellen, kann ja nicht die Lösung sein. Ja? Deswegen bin ich da gerade so hin und her gerissen.
Nee, KI ist doch die Lösung jetzt.
Ach so, ja klar, KI kann vielleicht dann die Daten im Darknet auswerten und den Kriminellen sagen, also, gehen Sie am besten anschreiben mit Ihren Phishing-E-Mails. Ja,
oder? Genau. Also wir stellen fest, es ist holprig, und ich habe mich dann auch nochmal durchgegraben, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich? Am Ende sind immer die Landkreise sozusagen für diese Gesundheitssachen verantwortlich. Ne? Das Land Sachsen-Anhalt sagt zum Beispiel, oh, wir machen gar keine Vorgaben hinsichtlich einer einheitlichen Fachsoftware im öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir unterstützen aber auch nicht bei der Auswahl. Das ist wegen, Zitat, gegebenenfalls erforderlichen Prüfaufwandes nur sehr eingeschränkt möglich. Das sagt sozusagen, das Land sagt, oh, wir haben gar keinen, wir können gar nicht prüfen, und dann sollen die Landkreise prüfen, ob das Ding sicher ist. Und das Ministerium für Digitales schrieb mir noch, naja, es seien lediglich die Vorgaben von den Anforderungen, die erfüllt werden müssen, die kann so ein zuständiges Fachministerium machen. Und jetzt rate mal, was Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerium sagt. Die sagen, okay, wir definieren Kriterien für jede einzelne Software, allgemeine Kriterien wären sowas wie Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Interoperabilität, Nachhaltigkeit und IT-Sicherheit und Datenschutz. Ich habe dann nochmal nachgefragt, sagt mal konkret, was heißt denn IT-Sicherheit, was heißt denn Datenschutz, ne? Antwort, weitere Informationen dazu können wir Ihnen aus Sicherheitsgründen leider nicht zur Verfügung stellen. Ja. Habe ich nochmal nachgefragt. Das ist ja nicht IT-sicher. Ich möchte bitte die Kriterien anhand derer, so, nichts mehr gehört. Ich gehe jetzt ehrlich gesagt davon aus, es gibt hier in Sachsen-Anhalt nichts Konkretes, was man mal formuliert hat.
Ich habe diese Antwort auch von ein paar Landkreisen bekommen, tatsächlich genau dieses, das darf ich Ihnen nicht verraten aus Sicherheitsgründen. Also ja, wo ich auch dachte, vielleicht ist da doch auch ein mangelndes Verständnis, was jetzt relevant ist, geheim zu halten. Und auch die Frage, was muss ich eigentlich der Presse verraten? Das finde ich auch immer wieder natürlich nicht so einfach bei solchen Recherchen, dass man teilweise ganz schön drauf pochen muss, dass wir schon ein Auskunftsrecht haben, auch als Presse. Und natürlich ist uns ja auch nicht dran gelegen, jetzt die Sache unsicher zu machen. Ja, also ich überlege mir schon, was für Fragen ich stelle. Aber ja, ich habe solche Antworten auch bekommen.
Und hast du denn das Gefühl, indem wir jetzt hier reden, okay, Landkreis, diese Landkreise und jene Landkreise benutzen diese Software, ist das schon ein Sicherheitsrisiko? Also das, ich kann dir gerne noch was erzählen. Ne? Ja. Also das Thüringer Gesundheitsministerium hat bei Frag den Staat eine ganz lange Liste mit allen Gesundheitsämtern, welche Software die nutzen. Ne? Das gab es da schon, ich habe es nochmal angefragt. In Sachsen-Anhalt gab es sowas nicht. Und aus Thüringen, von den Landkreisen, habe ich manchmal gehört, nee, wir sagen da aus Sicherheitsgründen ich noch nicht mal. Also das Thüringer Gesundheitsministerium hat das schon veröffentlicht, welche Software wo genutzt wird. Und mir wollte das aber nicht sagen, aus Sicherheitsgründen. Also wie schätzen du das ein? Ist das, wenn man als böser Mensch weiß, das Gesundheitsamt XY benutzt Software Z, dann habe ich da schon angesteckt worden?
Also vielleicht schon in kleinen, klar. Also vor allem, wenn jetzt bekannt ist, was die Sicherheitslücken sind, die ja hoffentlich geschlossen sind. Gleichzeitig ist natürlich auch eine Abwägung, was wir als JournalistInnen berichten. Ne? Und in dem Fall fand ich es wichtig, darüber aufzuklären, was da schiefläuft. Und ja, und dadurch natürlich auch den Druck zu erhöhen, dass sich da jemand drum kümmert, ja, dass diese Lücken geschlossen werden. Weil, wie gesagt, ich habe wirklich in vielen Protokollen und Dokumenten gesehen, dass andere das schon versucht hatten und einfach eine sehr große Beharrungskräfte war, diese Lücken nicht zu schließen, ja. Und das geht ja auch nicht. Ja, aber natürlich, am Ende ist natürlich jede Information vielleicht auch zu einem kleinen Teil sicherheitskritisch. Aber natürlich, eigentlich sollte das nicht so sein, ne? Also die Software muss so sicher sein, dass diese Information, dass die jemand benutzt, nicht hilft.
Und wir Journalisten müssen immer konkret reden. Wir können ja nicht so allgemein irgendwie vor uns hinreden. Genau. Aber ich habe ein positives Beispiel tatsächlich. Thüringen, ne, hat mich wirklich positiv überrascht. Die sagen, also bislang empfehlen sie nur den BSI-Grundschutz. Thüringen will aber allen Landkreisen wirklich eine einheitliche Softwarelösung anbieten. Die nennen das irgendwie E-Gesundheitsamt, eine Plattform. Da können sich dann die Landkreise bedienen, eben mit Fachverfahren oder Bürgerportal oder sonst was. Die für Bürger können da irgendwie eine Online-Termine vergeben und all sowas und Formulare. Und dann schreiben die, naja, das funktioniert natürlich nur, wenn alle 22 Gesundheitsämter mitmachen. Ne? Und dann 99 Seiten PDF-Dokument mit den Anforderungen, wie diese Lösung sozusagen bis September diesen Jahres auszusehen hat. Ganz gut strukturiert. Es gibt irgendwie ganz viele Muss-Anforderungen, die wirklich verpflichtend sind. Wenn die nicht erfüllt werden, fliegt das Angebot von dem Hersteller dann raus. Gibt es Priorität 1, dass sozusagen bis September alles erledigt sein muss oder was dann später erst in der Zukunft. 4 Anforderungen zum Datenschutz gibt es und 11 zur Informationssicherheit und die sind alle Muss-Anforderungen, also die müssen alle erfüllt werden. Finde ich ganz
Wahnsinn, ist voll beeindruckend.
Ich sage ja, voll beeindruckend, ja. Genau, also das fand ich auch krass. Soll ich dir mal einer hat mich wirklich, das ist irgendwie Anforderung 167, restriktives Berechtigungsmanagement by Default. Ja. Der Auftragnehmer setzt ein Berechtigungsmanagement um, das durch Rollen- und Rechtevergaben Lese- und Schreibrechte effektiv steuert. Dabei werden Rollen und Rechte restriktiv definiert und zunächst restriktiv voreingestellt.
Genau, das ist genau das, was Mikroprojekt, würde ich behaupten, nicht verstanden hat. Dass die Default-Version, also die Version, die man vor sich hat, wenn man anfängt damit zu arbeiten, ohne was zu verändern oder ohne allzu viel zu verändern, dass die sicher sein muss. Und in fast allen Antworten, die ich bekommen und wir bekommen haben von Mikroprojekt, war das dieses, ja, man kann es aber auch sicher verwenden. Und irgendwo, viele Medien haben jetzt angesichts des zweiten Artikels angefangen, da auch zu recherchieren. Und der SWR hat auch einen Beitrag gehabt vor ein paar Tagen. Und die haben beim BSI nachgefragt und die haben gesagt, sie hätten dem Unternehmen mal mitgeteilt, dass das möglich ist, ja, weil uns gegenüber war es immer so, ja, anders geht's ja gar nicht so. Also daran merkt man halt, dass dieses Unternehmen, das ist schon sehr lange auf dem Markt, das andere Konkurrenzunternehmen, was du gesagt hast, dir auch, dass da vielleicht nicht so viel Erneuerung stattgefunden hat oder so viel, das ja auf den Stand bringen, an aktuelle Sicherheitskonzepte. Ich hatte das Gefühl, wir sprechen irgendwie teilweise echt eine andere Sprache.
Und diese Anforderung aus Thüringen habe ich dann natürlich auch nochmal nach Kaiserslautern geschickt und habe gesagt, sag mal, seht ihr diese Anforderungen in eurem Produkt erfüllt? Mhm. Da kamen dann die Antworten leider nur zurück, die du schon gekriegt hast. Ne?
Ja, aber das ist ja dreist. Also du hast eine ganz andere Frage gestellt. Ja, aber genau. Aber im Prinzip in der Antwort steckt ja drin, dass die nicht erfüllt werden. Ne? Also das steht ja im Prinzip schon auch da drin. Ja.
So, lass uns mal technischen Haken hintermachen. Ich glaube, wir haben so einigermaßen gut dargestellt, was da das Problem ist. Das ist ja aber in dem Fall nur eine halbe Geschichte. Du hast was rausgefunden, was so ein, naja, man würde glaube ich sagen, Geschmäckler hat. Ne? Dann der zweite Artikel von dir in der Zeit, der war überschrieben mit Digitalisierung im Gesundheitswesen. Man kennt sich, man macht das jetzt einfach. Ne?
Ja.
Da hast du auch den Kopf geschüttelt, oder?
Ja, weil halt dieser Geist dahinter genauso war. Ne? Dieses, ja, boah, machen wir es halt einfach. Genau, weil ich habe mich halt nach der ersten Recherche gefragt, wieso sitzen die so fest im Sattel? Warum tut sich da überhaupt nichts? Ja? Und habe dann halt nachgebohrt und habe genau dann versucht rauszukriegen, wer arbeitet eigentlich bei Mikroprojekt. Und da habe ich gemerkt, dass man gar nicht so viel findet über die. Die sind echt erstaunlich gut versteckt im Netz oder geben halt einfach nicht viel Preis. aber habe dann mit der Hilfe von Vermutungen von InformantInnen ein paar potenzielle Personen identifiziert, die möglicherweise für zwei Auftraggeber arbeiten, nämlich für Mikroprojekt und für Gesundheitsämter, und habe dann auch in einer endlosen Fleißarbeit versucht, mehr rauszubekommen über diese Person. Und bei einer hat es dann gelungen, also bei einer habe ich dann die Bestätigung bekommen, dass sie eben für ein Gesundheitsamt in Trier arbeitet und eben auch für die Mikroprojekt GmbH. Diese Mitarbeiterin ist seit 25 Jahren im Gesundheitsamt. Ich habe es im Artikel schon, muss man nachschauen, aber seit Ewigkeiten. Und ungefähr so lange arbeitet das Amt eben auch mit Mikroprojekt zusammen. Und dieses Amt ist halt eins von den, weiß nicht, 25, die es in Rheinland-Pfalz gibt, die in so einem Gremium drin sind, was teilweise Entscheidungen mitfällt.
Und in dem für die Gremium, einheitliche Lösung, ne?
Genau, weil eben dort in Rheinland-Pfalz hat man sich gesagt, wir wollen eine einheitliche Lösung. Und dann haben eben Gesundheitsämter, die schon ein Mikroprojekt hatten, eben unter anderem das in Trier, haben eben mit, zusammen mit einem weiteren, was in diesem Kreis mit drin ist, so ein Gremium gebildet, was eben versucht, diese Vereinheitlichung voranzutreiben und da Probleme löst, ne? Und da ist eben dieses Gesundheitsamt drin und auch diese Mitarbeiterin war immer wieder, also in Person, in diesem Gremium dabei. Da habe ich dann schon gedacht, ja klar, möglicherweise ist es alles rechtlich in Ordnung. Also es wurde dann gesagt, es ist rechtlich kein Problem. Aber ich.
Es ist genehmigt, jemand hat einen Stempel drauf gemacht.
Genau, sie hat das auch angemeldet als Nebentätigkeit beim Mikroprojekt. Also klar, und ich mache ihr persönlich auch da keinen Vorwurf draus, ja. Und ich verstehe auch, dass es passiert, dass man dann eine persönliche Nähe hat, wenn man so lange mit einer Firma zusammenarbeitet. Ja, ich verstehe, dass es passiert und auch, dass es natürlich vom Mikroprojekt total interessant ist, so jemand anzustellen, ja, weil die hat halt die mega guten Kontakte, ja, die arbeitet seit 25 Jahren in der Behörde, kennt natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ämtern und so weiter, trägt das weiter, hilft auch da jetzt mit Schulungen und so, ich verstehe das alles voll, aber als Vorgesetzte, finde ich, muss man da irgendwann hellhörig werden und sagen, hey, das können wir doch nicht machen, wir können doch nicht jetzt eben für diese einheitliche Lösung gehen ja große Summen auch an die Mikroprojekt GmbH jetzt wieder, ne. Und das war das andere, was ich rausgefunden habe, dass das alles ohne Ausschreibung passiert ist, obwohl es wirklich, gut, die Summe sage ich nicht, weil ich es gerade nicht auswendig weiß, aber steht im Text. Also eine große Summe ist, die man eigentlich ausschreiben müsste, ja, also landesweit in diesem Landesprojekt. Und die Aussage war immer, nee, wir schreiben nicht aus, weil die Software war ja schon da, die Ämter hatten die und die Ämter wollen die auch gerne weiter benutzen. So. Und warum wollen die weiter benutzen? Ich würde schon vermuten, auch weil es eben diese persönlichen Überschneidungen gibt, ja. Klar, wahrscheinlich gibt es auch andere Gründe, aber das kann man ja auch dann oft gar nicht so genau trennen, ja. Als diese Person, die da so eine enge Verbindung hat, die kann doch für sich gar nicht trennen. Finde ich es jetzt sachlich richtig oder finde ich es gut, weil die mich auch bezahlen, ja. Also, und da finde ich, hätten einfach die entscheidenden Führungspersonen rechtzeitig sagen müssen, nee, das können wir echt nicht machen. Und es ist nicht passiert. Und die Antworten, die ich bekommen habe, waren auch so, nee, und warum sollten wir auch, ja. Also auch kein Problembewusstsein dafür.
Ich habe noch die Geschichte gehört aus diesem Ministerium in Rheinland-Pfalz, dass man da intern auch sagt, naja, ist ja eine kleine Firma, die geben sich irgendwie schon auch Mühe und so.
Das ja, ist klar, ja auch kein. Die geben sich bestimmt Mühe, ja. Und ich habe auch nichts persönlich gegen diese Firma, ja. Aber ich finde, das sind, also ich frage mich schon seit langem, was sind die strukturellen Probleme mit Verwaltung und Digitalisierung, Cybersicherheit in Deutschland, weil so viel schief geht. Und das, finde ich, sind schon so strukturelle Probleme. Und da kann man, ja, ich finde das Argument, die bemühen sich doch, darf halt dann eigentlich keines sein. Klar, es sind alles bestimmt redliche Menschen, die ihr Geld damit verdienen wollen und das sicher auch teilweise einen guten Job machen. Aber ja, halt nicht gut genug, würde ich sagen, ja. Und das kann kein Argument sein, dass die sich bemühen oder so, weil das führt dazu, dass dann unsere Daten im schlimmsten Fall im Darknet landen können.
Du hast eins schon angesprochen, ich würde gerne mal so ein bisschen rauszoomen, denn die größere Frage, ne, die ja dahinter steckt, ist eigentlich, wie kaufen Behörden eigentlich Software ein? Ne? Und ich sage dir, wenn einer das wissen muss, ist das Jürgen Stemmer. Er ist nämlich Professor für Verwaltungswissenschaften an der Hochschule Harz in Halberstadt. Er ist Präsident der Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst und er ist Mitglied in Sachsen-Anhalts Digitalrat, der die Digitalministerin beraten soll und er war schon auch hier bei Digital Leben zu Gast. Also der ist sozusagen jemand, der sich ja wirklich auskennt und den habe ich gefragt, wie kommen Behörden eigentlich an Software?
Ja, Behörden oder beziehungsweise Verwaltungen sind indes nicht so frei wie in der Privatwirtschaft oder im privaten Bereich. Behörden sind darauf angewiesen, eben sich an bestimmte Regularien zu halten. Und das sind im Wesentlichen diese Verdingungsordnungen. Das heißt also, es gibt bestimmte Ordnungen und Vorgaben, an die sich jede Verwaltung halten muss, um bestimmte Leistungen zu beschaffen, eben auch Software.
Wenn sozusagen Verwaltungen eine Software suchen, ich weiß nicht, legen die vorher Kriterien fest, anhand dieser Kriterien sozusagen die Software dann eingekauft wird? Oder also um mal ganz praktisch zu reden, sagt man, okay, die Software muss A, B, C, D können? Oder ist es am Ende wirklich nur über den Preis immer?
Die Verwaltung sollten idealerweise ein gewisses Gerüst an Kriterien, an Leistungseigenschaften anlegen, anhand derer sie dann das Angebot auswählen. Und dann sollte es immer das wirtschaftlichste Angebot sein. Dabei ist der Preis einer von ganz vielen Kriterien. Es ist ja nicht so eine Anschaffung, wie man im privaten Bereich vielleicht denkt, ach, wir nehmen das Office-Paket und können damit dann entsprechend arbeiten. Im Bereich der Verwaltung gibt es viele Fach- und Spezialanwendungen. Da sind eben ganz unterschiedlichste Kriterien zu beachten. Also bestimmte Software-Kriterien oder Qualitätskriterien sind zum Beispiel Funktionalität, funktioniert die Software überhaupt? Dann Sicherheit der Daten und des Betriebs, gerade in öffentlichen Verwaltungen, sehr sicher, ebenso mit Datenschutz. Aber auch zum Beispiel Aspekte wie, was man im englischen Bereich so als Usability bezeichnet, also Nutzbarkeit und Erlernbarkeit. Denn das muss ja nicht nur einer können, sondern alle, die eben für dieses Fachverfahren zuständig bzw. verantwortlich sind. Aber auch andere Kriterien, wie zum Beispiel Stabilität, Robustheit des Systems oder auch Schnittstellen zu anderen Bereichen, ganz wichtig. So eine bestimmte neue Software muss sich ja auch in das bestehende System einbetten. Und dann habe ich auch noch, wenn ich das noch sagen darf, gibt es eben neben den eben schon genannten Kosten mit den aktuell unterschiedlichsten Lizenzmodellen die Aspekte der Weiterentwicklung. Hat man einmal ein Produkt oder muss das ständig fortentwickelt werden? Und das sind alles so Gesichtspunkte, die ich auch in diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einbeziehen muss. Und das ist eben nicht immer sehr einfach. Aber konkret, klar, die Verwaltung muss sozusagen eine Leistungsbeschreibung abliefern, was die Software liefert.
Und wie ist das in so einer Behörde aufgeteilt? Also formuliert das einfach die IT-Abteilung oder macht das sozusagen, weiß nicht, das Hauptamt oder das Beschaffungsamt, keine Ahnung. Also wir reden ja vor allem jetzt in unserem Fall über so kommunale Ebene, ne? Wer hat denn am Ende die Verantwortung zu sagen, jawohl, das wird das Produkt, und wer hat vorher gesagt, so und so muss das Produkt aussehen?
Also im Endeffekt hat dann natürlich der jeweilige Behördenleiter die abschließende Verantwortung.
Von der Fachbehörde, also wenn es die Kfz-Stelle ist,
natürlich der Landrat bzw. der Bürgermeister ist letztverantwortlich, aber letztendlich, und da haben Sie schon das Problem angesprochen. Also im Wesentlichen gibt es da mehrere Akteure. Zum einen natürlich das Fachamt, ne, das formuliert quasi, wir brauchen zum Beispiel neue Software und hat gegebenenfalls auch schon bestimmte Vorstellungen, was sie leisten können. Dann gibt es manchmal eben auch in einigen Verwaltungen, das ist aber auch größenabhängig, also eine zentrale Beschaffungsstelle, dann macht die zumindest die verfahrenstechnischen Bereiche. Aber es gibt auch die IT-Abteilung, die eine Rolle spielt. Passt die Software in unser System, passt sie nicht da rein? Also insofern haben wir schon mal drei Beteiligte, das Fachamt, die IT und die Beschaffung.
Jetzt haben Sie sozusagen in Ihrer Antwort gerade auch angesprochen, Datenschutz, IT-Sicherheit, das ist auch das, was uns heute eigentlich die ganze Zeit beschäftigt. Also man kann das alles formulieren, ne? Als Verwaltung, oder man kann es auch sein lassen, ist das andere.
Besser man formuliert es, ja.
Besser man formuliert es, genau. Aber überprüfen kann man es dann trotzdem nicht, ne? Ob das, was man ausgeschrieben hat oder was man aufgeschrieben hat und was man dann kriegt, übereinstimmt. Man muss dann sicher sein, dass die Firma einen da nicht übers Ohr haut.
Man muss vor allem die Kenntnisse haben. Aber ich sage nochmal, also die Transparenz aufgrund dieser gesetzten Leistungsbeschreibung muss in jedem Fall vorhanden sein. Das heißt, es muss nachvollziehbar dargelegt werden, warum man sich für das eine Produkt oder nicht für das andere Produkt entschieden hat. Das heißt aber auch, die eine Software erfüllt bestimmte Kriterien in dem Maße oder die ist in den einen Bereichen gut, aber in den anderen Bereichen schlecht, sodass das letztendlich ein Abwägungssystem ist. Ich darf vielleicht mal ein Beispiel nennen. Wir haben ja an der Hochschule Harz jetzt schon seit 12 Jahren das sogenannte WIFÖ-Lab, innerhalb dessen wir auch Softwaresysteme betreiberneutral, wo wir beraten, Kommunen, die so etwas einsetzen wollen, wo wir die Verwaltung oder in diesem Fall die kommunalen Wirtschaftsförderungen darauf hinweisen, das klappt in dem Programm gut, die vergleichen die, das ist in dem Programm so gelöst, das ist in dem Programm anders gelöst. Und die können beispielsweise dann auch zu uns kommen und sich darüber informieren, wie funktioniert das denn tatsächlich. Wenn man sich die nicht genau anguckt, dann hat man natürlich das Problem, dass man auf die Aussagen der Softwarefirmen vertrauen muss oder eben nicht. Und das ist natürlich manchmal ganz schön schwierig und ist auch ein bisschen sehr abhängig davon, welche Kenntnisse sind überhaupt bei den Verwaltungsmitarbeitern da. In der Fachabteilung kennen in der Regel nicht intensiv diese ganzen softwaretechnischen Belange und die IT-Abteilung kennt in der Regel nicht die ganzen Anforderungen, die in der Fachabteilung herrschen. Und da haben wir die erste Problematik schon identifiziert, wo es eben darum geht, so ein integriertes Verständnis davon zu haben. Und solche Menschen fehlen der Verwaltung häufig.
Jetzt ist der Fall, über den wir reden, betrifft sozusagen das Software in Gesundheitsämtern. Und da geht es am Ende tatsächlich um ganz hochsensible Daten. Müssen wir uns irgendwie gar nichts vormachen, ne? Und da sozusagen höre ich von Menschen, die sich damit auskennen, dass sie sagen, wir trauen uns das nicht zu, tatsächlich festzustellen,
Tut die Software das, was sie tut? Hält sie sozusagen die Daten da wirklich sicher? Wenn ich es verstanden habe, Sie haben sozusagen so eine Art Software-TÜV für die Software- und Wirtschaftsförderungszusammenhang. Ne? Es bräuchte dann insgesamt mal so eine Beurteilung, sagen, jawohl, wir haben hier irgendwie eine Software geprüft, die erfüllt A, B, C, D, E. Ne? Ich meine, es gibt das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, das BSI. Da kann man sich auch Zertifikate natürlich als Firma besorgen. Nur es macht es alles am Ende teurer, so ein Produkt. Ne? Das ist sozusagen das, was ich am Anfang schon meinte. Irgendwie anhand welcher Prioritäten sozusagen muss man denn dann sowas festlegen? Wissen Sie, was ich meine?
Ja, also es ist vor allem auch eine Entscheidung weit in die Zukunft hinein, ne? Insbesondere mit den entsprechenden Lizenzmodellen. Aber eben auch, wenn ich so eine Systementscheidung treffe, da werde ich ja nicht in 2 Monaten wieder eine andere Entscheidung treffen, sondern da muss ich mich dann mit diesem System eben doch mal etwas intensiver auseinandersetzen. Und natürlich, also das, was wir zum Beispiel für die Wirtschaftsförderung machen, würde ich auch, und wir haben das anfangs auch mal so geplant, für andere Fachgebiete nochmal auszureichen, denn dort gibt es ja überall entsprechende Spezialsoftware. Aber da kommt es eben darauf an, die Schnittstellen und viele Dinge, die eben in der zukünftigen Entwicklung sind, auch feststellen zu können. Und das, was Sie eben wesentlich angesprochen hatten, die Datensicherheit, das ist eines der in der Verwaltung zumindest eines der zentralen Kriterien, die geprüft werden müssen. Ne? Wo werden die Daten gespeichert? Wie werden sie geschützt und so weiter? Vollkommener Schutz gibt es nicht, das muss ich auch sagen, aber das ist natürlich dann eine gewisse Sensibilität und Schwierigkeiten. Aber da sind wir momentan ja alle ausgesetzt. Unsere Hochschule wurde auch vor 1,5 Jahren angegriffen. Wir haben es an mehreren Verwaltungen auch gesehen in Sachsen-Anhalt. Also es ist deutlich schwieriger geworden. Und das ist ja auch der Systemschutz, der ja auch im Vordergrund steht.
Jetzt haben wir sozusagen theoretisch geredet. Das kann man als Wissenschaftler natürlich immer gut. Trauen Sie sich eine Bewertung zu, wie läuft der Software-Einkauf aus Ihrer Sicht an oder für Verwaltungen und Behörden gerade so?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass das ja auch geprüft werden kann. Insofern halten sich ja die meisten Verwaltungen, ohne dass ich jetzt empirische Untersuchungsergebnisse habe, oder müssen sich die Verwaltungen daran halten. Die Problematik ergibt sich aber daraus, na, wie bewerte ich diese einzelnen Kriterien und wer bewertet die? Und ist derjenige oder diejenige, die das bewertet, auch dazu in der Lage, das zu tun, von Qualifikation, von dem Hintergrund und von der Erfahrung? Und insofern stehe ich solchen Softwareverbünden eigentlich sehr positiv gegenüber, weil man sich da eben zusammentun kann. Da kann man sich auch Expertenwissen vielleicht besser einholen. Und die zweite Problematik besteht darin, dass eben oftmals dieses Schnittstellenwissen eben gibt. Was sind die IT- und softwaretechnischen Probleme und Anforderungen, die man berücksichtigen muss auf der einen Seite? Und wie geht das eben in den Fachabteilungen? Und da ist oftmals die Kommunikation doch ein bisschen schwierig, wie ich das aus meiner beruflichen Vergangenheit immer auch gesehen habe.
Inwieweit sehen Sie denn sozusagen die Länder oder den Bund in der Verantwortung? Ich wundere mich nämlich so als Außenstehender immer so ein bisschen und auch so ein bisschen als Nicht-Experte, ne? Weder IT-mäßig noch irgendwie verwaltungsmäßig. Ganz blödes Beispiel, Auto an, um, abmelden, Führerschein an, um, abmelden. Das machen wir als Menschen in Sachsen-Anhalt natürlich bei unseren Landkreisen oder kreisfreien Städten. Ne? Aber das spielt irgendwie eine Bundesregelung eine Rolle. Das Kraftfahrtbundesamt, das Landesdatennetz. So, und jetzt ist das, was ich wirklich nicht verstehe. Wieso muss denn jeder Landkreis dann eine eigene Software besorgen? Ne? Also der Bund wünscht sich was von den Landkreisen, macht mal unsere Aufgaben hier im Zusammenhang mit dem Kraftfahrtbundesamt und kümmert euch mal selber um eine technische Lösung. Das finde ich komisch.
Sie haben da den Finger voll in die Wunde reingelegt. Das ist auch ein Resultat, eine grundlegende Fragestellung. Warum klappt das derzeit so schwierig mit dem OZG, also mit diesem Online-Zugangsgesetz, weil das ja eigentlich schon längst hätte abgeschlossen werden sein sollen? Da liegt irgendwie die Problematik, dass auch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ebenen, staatlichen und kommunalen Ebene, eben oftmals schwierig ist, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber genau ist da eben die große Problematik. Dann gibt es natürlich die kommunale Selbstverwaltungsgarantie. Das hat auch letztendlich einen historischen Background. Jede Verwaltung hat ja bestimmte Grundstrukturen, auch in der Grundarchitektur im Softwarebereich. Und die sind meist eben nicht so vergleichbar. Also das war da ein großer Irrtum oder Fehler in diesem Gesamtansatz.
Aber man kann ja selbstbestimmt als Kommune auch sagen, wir nehmen das, was da ist. Aber das funktioniert auch nicht, weil dann die so wie ich es verstehe, sozusagen die Länder mit drin hängen und die Länder nicht einfach was an die Kommunen weiterreichen. Also ein hochkomplexes.
Das auch sehen, das ist letztendlich kommunale Sache. Letztendlich ist das, wie gesagt, manchmal so ein Ping-Pong-Spiel. Ne? Und ja, manchmal ist es ja auch so, die Forderung, wieso schafft das Land nicht die entsprechende Software? Anderen sagt das Land, wir haben ja letztendlich, ist das auch eure Sache, wie ihr das umsetzt. So geht das dann hin und her. Das könnte durchaus etwas besser organisieren.
Naja, vor allem, was am Ende für die Bürgerinnen und die Bürger oder die Unternehmen rauskommt, ist ja überall gleich, ob das in Kiel ist oder in München oder in Magdeburg.
Herr Stemmer, ich würde noch. Das ist eine lange Fragestellung auch in den Verwaltungswissenschaften. Ne? Warum klappt sowas nicht und warum kann man sich nur was machen? Wie gesagt, da spielen ganz viele Gründe eine Rolle. Sonst würde es ja irgendwie funktionieren. funktionieren. Aber das sind eben so Dinge, an denen wir auch derzeit arbeiten und wo das immer stärker in den Fokus der Kritik kommt. Ne? Auch wie kann in Deutschland die Digitalisierung besser funktionieren.
Und zu Recht auch kritisiert wird, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, völlig zu Recht, ja.
Unser Fall spielt ja gerade im Gesundheitsamt, ne? Diese Software. Da haben Sie da sozusagen, das ist nicht Ihr Beritt, das ist auch klar. Aber uns stellt sich die Frage bei der Recherche, ist eigentlich so die Softwarebeschaffung, gerade wie das läuft, anfällig für, weiß nicht, unlauteren Wettbewerb, für irgendwie Korruption oder dafür besonders viel Steuergeld sozusagen zu, in Anführungszeichen, zu verbrennen?
Das ist sehr etwas böswillig unterstellt. Ne? Ich würde eher sagen, es ist sehr anfällig für falsche Entscheidungen. Mhm. Und deswegen, als ich gerade erläutert habe, ne, was bei vielen Softwarebeschaffungen diese eben genannten Kriterien nicht ausreichend intensiv geprüft oder entsprechend ausgerichtet. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Grund, wenn Sie dann den Leuten Böswilligkeit unterstellen wollen. Oder das ist natürlich so, ne, gerade wenn etwas sehr kompliziert und komplex erscheint und auch letztendlich unterschiedliche Wissensdimensionen anspricht, dann ist das, wie gesagt, anfällig für Fehler und das haben wir nicht selten gehabt. Ne? Und ich selbst war ja 7 Jahre selber in einer Verwaltung tätig. Wir haben auch gemerkt, wie das auch für Fehlentscheidungen dann ausgesehen haben. Ne? Dass man einfach zum Beispiel eine Software anschafft, die wirklich sehr, sehr viel verspricht und wenn die nicht kompatibel eingebettet sind mit anderen Systemen, ja, dann nutzt in der Praxis niemand, dann sind das wirklich Software-Systeme, die man eigentlich wieder abschaffen kann. Aber man hat sie für teuer Geld geschafft.
Ich wollte gar keine Böswilligkeit unterstellen. Ne? So wirtschaftlich handelnde Akteure handeln halt so, wie sie handeln, ne? Weil sie irgendwie Unternehmer sind und irgendwie zusehen müssen, dass sie irgendwie ihre Leute bezahlt kriegen. Also das ist sozusagen ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Das ist, und dann nutzt man Sachen aus, also weiß ich nicht, so nach meinem Verständnis, wie das funktioniert. Die Kollegen von
der. Das ist nur abgestimmt, wenn ich das kurz sagen darf, so unlauterer Wettbewerb, Korruption oder Verbrennen. Das geschieht ja nicht absichtlich oder beziehungsweise normal spielt sich das nicht absichtlich. Einige schwarze Schafe gibt es vielleicht immer, aber insofern unterstelle ich allen Kolleginnen und Kollegen dort, die das machen, zunächst erstmal wirklich ein komplett korrektes Verhalten. Nur eben diese Abschätzung da, das ist halt eben auch sehr schwierig und bedarf wirklich einiger Kenntnisse und auch Erfahrungen oft in diesem Bereich und die sind mitunter nicht vorhanden oder nur unzureichend vorhanden. Ja.
Kollegen von der Zeit, die Eva Wolfangel berichtet da von der Firma, die so eine Software herstellt und dann gibt es wohl einen Fall, spielt auch nicht bei uns, spielt in Rheinland-Pfalz, dass eine Beschäftigte in einer Behörde gleichzeitig in Nebentätigkeit für dieses Unternehmen tätig ist. Ne? Für mich klingt das so ein bisschen komisch oder ist es sozusagen vielleicht sogar ein Vorteil für eine Verwaltung, da einen kurzen Draht zu so einem Dienstleister zu haben?
Ja, Sie können es genau in der Richtung sehen. Sie können es in der Richtung sehen oder in der anderen. Aber deswegen müssen ja Nebentätigkeiten angezeigt oder genehmigt werden, um gerade diese Interessenskonflikte dort auch im Vorhinein prüfen zu können. Ne? Dann, wenn der dortige Behördenleiter jetzt zu der Erkenntnis gekommen ist, da gibt es keinen Interessenskonflikt, da wird kein Einspruch gegen, dann kann sie diese Nebentätigkeit ausführen. Und das mag auch sein, dass es teilweise auch sehr, sehr positive Rückkopplungen sein können, wenn jemand sich da in einem privaten Bereich da so gut auskennt und quasi selbst da unternehmerisch teilweise tätig ist. Ja, also das nicht auszuschließen. Andere würden vielleicht sagen, naja, da ist eine schwierige Nähe und das sollte man in jedem Fall vermeiden.
Sagt Jürgen Stemmer, er ist Professor an der Hochschule Harz für Verwaltungswissenschaften. Vielen Dank.
Ich danke auch, Herr Roth. Vielen Dank.
Also irgendwie schon eine erstaunliche Aussage. Ne? Also Software-Einkauf in Verwaltungen ist fehleranfällig und es wird vielleicht nicht ausreichend geprüft, wenn man so eine Software beschafft, weil vielleicht Wissen und Kompetenz fehlen. Das ist schon, also.
Ja, ich habe dazu länger mal für mein Buch mit der Lilith Wittmann gesprochen, die ja sehr viel Verwaltungsdigitalisierung macht und die ja auch selbst mal in so im Rahmen von so einem Projekt, wo Leute aus der Wirtschaft in Verwaltung mitgeholfen haben, auch mal da drin war. Ne? Und die hat gesagt, genau, das Problem ist, die Kompetenz fehlt auch zu entscheiden. Also erstens, was brauchen wir für Software? Und zweitens, was muss die genau können und dann das auch zu überprüfen? Und die sagt, das Resultat ist, dass oft auch diese Entscheidung rausgegeben wird, aber oft an die Firmen, die am Ende auch die Software verkaufen. Und das kann ja nicht funktionieren. Ja? Also dass dann die Firmen entscheiden, was verkaufen wir denn denen? Und die denen dann auch sagen, ihr braucht die und die Lösung. Und sie sagt oft auch einfach Zeug verkaufen, was teuer ist und was man gar nicht braucht. Aber es kann halt in der Verwaltung dann niemand überprüfen.
Aus Sicht von so einem wirtschaftlich handelnden Unternehmen ist das ja total legitim.
Klar, verboten, die, ne? Unternehmen, finde ich, müssen da nicht Stopp rufen. Aber wir, ja, und die Verwaltung muss halt sagen, das kann eigentlich nicht gut gehen. Ja, das ist doch ein Prozess, bei dem verzerrte Ergebnisse rauskommen, die nicht, auf jeden Fall nicht bei Default im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinschaft sind, sondern halt im Sinne dieser Wirtschaftsunternehmen.
Ich habe ja noch sozusagen bei uns hier in der Region, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt nachgefragt, also weil Sachsen ist ja raus, die haben sozusagen diese andere Lösung, ne, nachgefragt, was sind jetzt eigentlich so die Konsequenzen nach deinen Artikeln, ne? Und die haben deinen Artikel gelesen, haben sie mir gesagt. Also sie haben jetzt nicht gesagt, wir haben Eva Wolfgang gelesen, aber sie haben gesagt, nee, wir haben das wohl verfolgt. In einem Gremium in Thüringen, wo die Landkreise drin sind und das Gesundheitsministerium und das Finanzministerium und der Chief Information Security Officer sind dabei, da heißt es dann, naja, es würden noch nicht alle Unterlagen vorliegen, deswegen könne man noch nicht abschließend eine Entscheidung treffen, ob das eine gute Software ist oder eine schlechte Software. Letztendlich mal wieder, die Landkreise sind verantwortlich. MicroPro wurde nicht geprüft, sagen die in Thüringen. Und ob MicroPro jetzt für diese große Ausschreibung in Thüringen dabei ist, für diese einheitliche Lösung, das sagt das Ministerium für Gesundheit in Thüringen nicht. Das ist nämlich vertraulich, sagt man, behauptet man. Aber ich sag mal, pass auf, ich habe die Antwort dann nochmal genauer gelesen. Ne? Für die einheitliche Lösung ist MicroPro nach meinem Empfinden in Thüringen raus. Das Gesundheitsministerium, das drückt so ein bisschen vornehm aus. Pass mal auf, ich lese dir das mal vor, weil das so, man muss bei Antworten von Behörden immer ganz genau, wirklich ganz genau lesen, was sie da schreiben. Pass auf, die schreiben sowas. Darüber hinaus wurden die angesprochenen Mängel an der IT-Sicherheit der besagten Softwarelösung mit der Leistungsbeschreibung, ne, diese hunderte irgendwie was Seiten da, des derzeit ausgeschriebenen zentralen webbasierten Fachverfahrens abgeglichen. So, und jetzt, die darin enthaltenen IT-Sicherheitsanforderungen schließen die in den Artikeln genannten Mängel an der IT-Sicherheit aus. Also sie sagen nicht, MicroPro ist raus, sondern die sagen, unsere Sicherheitsanforderungen schließen das aus, was du in deinem Artikel beschreibst.
Also wenn MicroPro jetzt so ist, wie wir geschrieben haben,
genau.
Dann ist es ausgeschlossen. Gut, natürlich, wenn es sich nicht verbessert hat, ne? Das ist natürlich was, was ich nicht am Ende nicht beurteilen kann, was genau davon jetzt geschlossen ist, von den Lücken. Ich habe allerdings schon beobachtet, wie gesagt, während der Rechercheprozesse, dass immer wieder hieß, die Lücken sind geschlossen und dann war es halt doch nicht so. Ne?
Ja, und die Frage ist sozusagen, wenn man das jetzt neu einkauft, wann prüft man eigentlich, ob das richtig funktioniert? Prüft man es direkt schon dann am Anfang mal oder erst, wenn es im Einsatz ist? Das Finanzministerium, was sozusagen in Thüringen für die IT-Sicherheit zuständig ist, schreibt, naja, es gibt tatsächlich so viele Fachverfahren und unterschiedliche Produkte, deswegen bestehe auf Seiten des Thüringer Finanzministeriums da gar kein vertiefter Einblick. Ja? Soll das eine einheitliche landesweite Einführung eines Systems geben, werden die notwendigen Informationen eingeholt und die erforderlichen Tests veranlasst. Weißt du, also kaufen und dann testen wir, klingt irgendwie...
Ja, vielleicht bräuchte es da doch auch mal einfach jemand, also von der Verwaltung, eine einzige Stelle, die das für alle prüft, die dann vielleicht mal so eine Marktübersicht macht oder so. Also klar, ich weiß, es ist total schwierig mit Föderalismus und dem Ganzen und diesen Zuständigkeiten auch innerhalb der Landkreise. Aber eigentlich wäre das wahrscheinlich sinnvoll, wenn es mal eine wirklich unabhängige Stelle gibt, die für Behörden guckt, was ist denn auf dem Markt, wie gut sind die Lösungen. Dann entsteht vielleicht auch mal ein Druck für die, also auch für die Anbieter, das mal ordentlich zu machen. Ja? Solange so man durchkommt mit sowas wie Mikroprojekt, ist es ja auch nicht nötig. Ja?
Ich erzähle noch ganz kurz, der Datenschutzbeauftragte auf Thüringen, ne, der hat gesagt, naja, er hat die entscheidenden Menschen sensibilisiert, hat aber natürlich vor Ort nicht geprüft oder kontrolliert, weil es keine Anhaltspunkte, das ist auch interessant, weil es keine Anhaltspunkte auf Datenverstöße gibt. Ne? Es gab auch keine Beschwerden nach einem Paragraphen in der Datenschutzgrundverordnung. Und grundsätzlich sagt der Datenschutzbeauftragte aus Thüringen, ist der Datenschutzbeauftragte in Rheinland-Pfalz zuständig, ja.
Ach so, weil MicroProjekt da sitzt, ja, okay.
Und noch ein ganz bemerkenswerter Satz, die Verwendung einer Software, die nicht datenschutzgerecht designt wurde, stellt nicht per se einen Verstoß gegen die DSGVO dar.
Weil der Verstoß erst noch passieren muss sozusagen, oder? Erst muss jemand noch, aber das ist doch absurd, oder? Also natürlich, das ist vielleicht kein Verstoß, aber es ist ja trotzdem nicht schlau darauf zu warten, dass jemand die Daten ins Darknet stellt oder irgendwas anderes passiert, ja. Ach Mann, das ist schon traurig irgendwie.
Der hat den Leuten noch empfohlen, bitte kontaktiert doch den Hersteller, behält sich aber natürlich vor, sagt, da muss man dann so sagen, glaube ich, als Aufsichtsbehörde, das Ding in den Gesundheitsämtern in Thüringen zu prüfen, wenn es dann tatsächlich konkrete Anhaltspunkte und Verstöße gibt, also noch nicht abschließend bewertet. Der Datenschutzbeauftragte in Sachsen-Anhalt übrigens, der kann nichts sagen, weil der sich damit noch gar nicht befasst hat, ja. Es gibt da ja irgendwie auch bei Frag den Staat irgendwie ganz viel, ne? was man da durchblicken kann.
Also ich bin total beeindruckt, was diese Recherche alles ausgelöst hat. Ja, also genau, immer wenn ich google zu dem Thema, stoße ich auf, genau, Frag den Staat. Ganz viel, auch wirklich viele Medien haben das auch über lange Zeit aufgegriffen. Also ich entdecke irgendwie fast jeden Tag noch irgendwas Neues von auch irgendeiner Lokalzeitung. Auch in Rheinland-Pfalz ist es viel aufgegriffen worden, also bei den vielen Lokalzeitungen und so. Also von daher scheint sich schon was zu bewegen. Also und das freut mich natürlich auch, ne, weil es war wirklich, ich habe da sehr viel Arbeit reingesteckt. Ja, es war eine richtige Fleißarbeit für zwei Artikel habe ich wirklich, ja, da habe ich sehr, sehr lange dran gearbeitet. Von daher freut es mich total auch, dass du das jetzt aufgreifst, dass es also einfach, dass die Diskussion weitergeht und dass alle dadurch, das vermute ich zumindest ein Stück besser sensibilisiert sind, auch in Zukunft, wenn es um so Themen geht. Also ich hoffe schon, irgendwann können wir aufhören, uns mit Mikroprojekt zu beschäftigen, aber es wird ja was Neues kommen, was dann Thema ist. So. Und das, ich, sowas kann, glaube ich, echt nur helfen. Alle merken, okay, das sind die Themen, die da oft schief gehen. Darauf müssen wir achten. Ja.
Genau, uns geht es ja, ich glaube sozusagen, also mir an der Stelle geht es immer wirklich um so systemische Sachen, ne? Das, was irgendwie funktioniert, was funktioniert nicht. Ich habe dann auch nämlich deinen Artikel nochmal an das Ministerium für Infrastruktur und Digitales hier in Sachsen-Anhalt geschickt. Die haben so einen Chief Information Security Officer und der hat gesagt, guck dir das mal an, habe ich gesagt. Und dann sagt er irgendwie, ja, es gibt hier 4 Punkte mit irgendwie Unterpunkten, auf die wirklich die Gesundheitsämter reagieren sollten. Also der hat wirklich konkret aufgeschrieben, hier, die Kontrolle muss man nochmal angucken, die Grundkonfiguration, das Urkonto, der SQL-Editor. Also er hat das sehr, sehr detailliert runtergeschrieben und er hat sozusagen auch mal das Ganze insgesamt beurteilt.
Der CISO erachtet die im Bericht der Zeit geschilderten Einsatzgepflogenheiten der Software in weiten Teilen für sehr bedenklich. Nicht nur in Bezug auf die Informationssicherheit, sondern unter anderem auch auf Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung. Letztlich verantwortlich dürfte aber das Gesundheitsamt der jeweiligen Kommune sein. Bei einzelnen Punkten ist dieses auf die Mitwirkung des Herstellers angewiesen. Der Hersteller könnte durch Umgestaltung der Software bzw. der Konfiguration im Auslieferungszustand erheblich zum Sicherheitsniveau beitragen.
Und jetzt sag mal noch, Marcel, was hast du rausgefunden über die Landkreise?
Also ich habe wirklich alle ganz viel angeschrieben. Viele haben dann auf Nachfragen nicht mehr reagiert. Bei anderen merkt man, die find's doof, wenn man da irgendwie genauer nachfragt. Eine kreisfreie Stadt schreibt mir zum Beispiel, naja, sie würden die Datenbank ja im eigenen Rechenzentrum betreiben und die würden deine Berichte kennen und hätten selbstverständlich alles schon bei der Einrichtung berücksichtigt. Das klingt plausibel, aber wenn sozusagen, ich weiß nicht, inwiefern man wirklich vor Ort dann so viel da an der Grundkonfiguration ändern kann. Ne?
Ich glaube, man kann das schon machen. Ich glaube, man kann schon viel vor Ort machen. Man kann, aber das Problem ist halt, dass man das Wissen, genau wissen muss, was man tut. Klar, und manche Dinge sind einfach nicht änderbar und trotzdem schlecht. Aber tatsächlich, ich glaube, wenn das fähige Leute bedienen, kann man viel machen. Aber deswegen gibt es ja die Anforderungen Security by Default und by Design, dass es eben nicht nötig ist, dass es solche Fachleute gibt vor Ort, die so tief drinstecken, dass sie da dran rumbasteln, sondern dass es halt erstmal sicher ist. Ja.
Ein Landkreis schreibt mir übrigens, bei der Ausschreibung zu dieser Software hat sich nur ein Bewerber gemeldet.
Und das war ein Mikroprojekt,
Und das war ein Mikroprojekt, genau, ja. Ein anderer sagt, es waren 3. Okay. Einer hat auch ein paar Beispiele genannt, was sozusagen die Kriterien für diese Lösung waren. Datenschutz, IT-Sicherheit waren da aber nicht genannt.
Man muss halt auch tatsächlich die Ausschreibung genau anschauen. Ne? Also das ist, glaube ich, also den Trick kennt man ja, das weiß man ja, ne? Dass Ausschreibungen immer so formuliert sind, dass sich auch nur einer bewerben kann. Also mir hat das Ministerium in Rheinland-Pfalz ja auch gesagt, das kann gar niemand anders machen als Mikroprojekt, weil sie halt schon mit drin hatten, dass man das bestehende System, was auch immer, migrieren muss und dies und das. Also das klar war, man muss dann mit Mikroprojektkomponenten arbeiten, deswegen gab es niemanden, ne? Wo ich dann gesagt habe, naja, aber hätte vielleicht einen Schritt vorher anfangen müssen zu denken und euch zu fragen, ob es nicht sinnvoll ist, ja, nochmal ganz neu auszuschreiben, ja, und eine andere Lösung, auch wenn man seit mehr als 20 Jahren in manchen Ämtern die hat.
Und der Landkreis Wittenberg hat mir auch was zu den Kosten geschrieben, ne? Ich habe ja alle gefragt, was kostet euch das eigentlich? Da kam dann mal was zurück und mal nicht. Mhm. Die sagen zum Beispiel, naja, sie erproben die Software gerade mit 10 Mitarbeitern, Lizenz- und Einrichtungskosten 116.000 Euro, Wartungskosten für 4 Jahre fast 47.000 Euro.
Wow.
Das ist krass, oder? Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber das klingt schon nach einer Hausnummer.
Vor allem, wenn die sagen, es ist nur die Probe. Also klar, dann das muss man sich auch erstmal leisten können. Ja, also, aber wie gesagt, ich fand die Zahlen in Rheinland-Pfalz auch, ich finde, da geht sehr viel Geld an Mikroprojekte. Natürlich kann sein, dass die dafür auch viel arbeiten, ja. Aber gerade dann, wenn man so viel Geld über den Tisch geht, finde ich, ist es schon, auch die Verantwortung der Verwaltung, im Sinne von uns SteuerzahlerInnen genau zu prüfen, ob das eine gute Lösung ist. Und das, finde ich, wurde da zu wenig gemacht, ja. Da wurde einfach gesagt, das wird schon gut sein, wir nehmen die wieder, so.
So, lass uns mal zusammenfassen, Eva, so ein kleines Fazit irgendwie von dir. Was bleibt sozusagen nach der Recherche bei dir hängen? Was sagt das über die Digitalisierung der Verwaltung aus? Du hast es schon ein bisschen angepiekst, aber versuch nochmal so ein kleines Fazit zu ziehen.
Also hängen bleibt, glaube ich, dass es also 2 Probleme gibt. Ne? Das eine ist die Kompetenz in den Behörden und das habe ich oft auch bei anderen Recherchen gehört, dass es tatsächlich ein Problem ist, die Kompetenz zu haben. Und da, glaube ich, müssten wir wahrscheinlich als Gesellschaft viel, viel mehr investieren. Und was ich halt oft höre, natürlich von den Behörden, von den Zuständigen, ist, wir haben kein Geld, wir haben nicht die Leute, wir können das gar nicht anders machen. Und da muss man, glaube ich, nochmal so richtig umdenken. Und dann ist was, glaube ich, da müssen sich auch alle, jeder einzelne MitarbeiterInnen an die eigene Nase fassen und sagen, wie bequem bin ich und wie offen bin ich dafür. Und das kennen wir auch, ja. Ich kenne es auch von mir und KollegInnen aus dem Journalismus. Wie offen bin ich für Veränderungen und für neue Prozesse, wenn rauskommt, das, was wir gerade machen, ist nicht sicher. Und dann nicht derjenige zu sein oder diejenige, die das blockiert. und sagt, ja, aber es kostet doch total viel, wenn wir uns alle umlernen müssen und alles neu machen. Also dieser Denkfehler, das ist ja ein verbreiteter Denkfehler, ne, dass man, wenn man jetzt schon viel in ein System investiert hat, dass es sich dann lohnt, dabei zu bleiben. Das ist ein Denkfehler, ja, und sich das immer wieder bewusst zu machen, dass das nicht so ist, sondern dass es immer auch sein kann, dass, wenn man ganz neu anfängt, dass es wirtschaftlicher ist, weil nämlich am Ende die Kosten, die entstehen, wenn dann so ein Vorfall ist, die sind unglaublich viel höher. Und das sehe ich immer, ne, dass das halt nicht, diese Sensibilität ist nicht da, dieses Bewusstsein, dass man investieren muss, um noch höhere Kosten zu vermeiden, die nämlich im Falle von so einem Sicherheitsvorfall dann eintreten. Das kann man nicht oft genug sagen und sie nicht oft genug klar machen.
Sagt Eva Wolfange, freie Tech-Journalistin, schreibt auch unter anderem für die Zeit und auch gern mal Bücher. Vielen Dank. Danke, dass du dabei warst.
Ja, dir auch vielen Dank, auch vor allem für deine Recherchen.
Na, man tut ja, was man kann, ja. Diese digitalen Themen sind irgendwie ganz automatisch auch immer regionale Themen.
Ja.
Und für euch unter den Kopfhörern der Hinweis auf unsere Shownotes. Alle Links zu dieser Folge gibt's da und da gibt's auch den Link zu den Artikeln, die ich zu der Recherche geschrieben habe. Und in den Shownotes steht auch, wie ihr uns anonym erreichen könnt. Vielleicht hat da jemand mal einen Hinweis auf digitale Dinge, die nicht so gut laufen, über die wir hier reden müssen. Gern her damit, dann schauen wir uns das an. Und jetzt schon mal der Hinweis auf die nächste Folge. Da wird die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner, bei Digital Leben sein. Wenn ihr Fragen an sie habt, was wollt ihr wissen vom BSI, was wollt ihr von Claudia Plattner wissen, gern per E-Mail oder per Sprachnachricht, am besten bis zum 15. April. Die Mailadresse digitalleben@mdr.de. Dorthin könnt ihr auch Kritik, Lob, Fragen immer gern schicken. Und in den Shownotes steht, wie ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken könnt. Das war's für diese Folge. Vielen Dank und bis demnächst.
Ciao.
Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.